Worte. Es geht um Worte, Worte, die gesagt wurden, Worte mit Bedeutung, Worte mit Auswirkung. Heute, vor 50 Jahren, wurde in Deutschland das erste Mal das Wort des Jahres definiert. Es gibt seit 50 Jahren das Wort des Jahres, seit 1972. Es wird von der Gesellschaft der deutschen Sprache rausgebracht. Und die gucken, welches Wort wir hier in Deutschland häufig verwenden, welches Wort uns prägt. Und dieses Wort wird dann herausgegeben. Wisst ihr, was das Wort des letzten Jahres war, 2021? Ihr habt es schon bestimmt vergessen. Wellenbrecher. Und bei vielen werden schlechte Erinnerungen wach an diese Wellenbrecher-Lockdowns, wo die Wellen einfach drüber hinweggeschwappt sind. Oder es gab in den letzten Jahren das Wort Corona-Pandemie, Wutbürger, Abwrack. Prämie. Alles Worte, die uns geprägt haben und die einen Abschnitt unseres Lebens hier in Deutschland in irgendeiner Art und Weise darstellen. Aber wisst ihr, wenn wir nicht nach dem Wort des Jahres suchen oder nach dem Wort des Jahrzehnts, sondern wenn es ein Wort der Jahrtausende geben würde, wenn es ein Wort der Geschichte geben würde. Vielleicht ein Wort der Menschheit, ja, vielleicht ein Wort der Ewigkeit. Dann wäre es das Wort Tetelestai. Tetelestai. Im griechischen Kulturraum wurde dieses Wort unter bezahlte Rechnungen geschrieben. Manchmal wurde es nur mit dem griechischen Buchstaben Tau ist das geschrieben, das wird aber Taf, glaube ich, ausgesprochen. Es wird nur mit diesem T dargestellt, mit so einem Bogen unten, wie so ein kleines T im Deutschen. Und das steht da, dieses T, was so aussieht wie ein Kreuz, steht dafür Tetelestai, bezahlt. Und schlägt man im griechischen Wörterbuch nach oder schlägt man es auf, dann wird man sehen, dass dieses Wort Tetelestai von dem Wort Teleo kommt. Und Teleo bedeutet, oder Teleo übersetzt man mit vollbracht. Aber man übersetzt es auch mit vollendet, beendet, erfüllt und bezahlt. Auch mit diesen Worten kann es wiedergegeben werden. Dieses Wort Tetelestai hat das Leben aller Menschen auf dieser Welt verändert. Das hat auch dein Leben verändert. Wirklich das Leben aller Menschen. Aber warum? Wenn ihr die Bibel aufschlagt, ganz am Anfang gibt es die Schöpfungsgeschichte. Dort steht, wie Gott sich dazu entscheidet, diese Erde zu schaffen. Wie er Licht schafft, wie er die Feste, das Land schafft, wie er die Tiere schafft, die Säugetiere, die Pflanzen, die Natur, wie er alles schafft. Und es ist sehr gut. Und am sechsten Tag hat er den Menschen geschaffen. Er hat diesen Menschen nach seinem Bilde geschaffen. Es ist ein Mensch, der ihm gleich ist. Es ist ein Mensch, der kommunizieren kann. Es ist ein Mensch, der auf Gemeinschaft ausgerichtet ist. Es ist ein Mensch, der fähig ist, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und das war der Unterschied zu den Tieren und zu der Natur, die er bis dahin geschaffen hat. Ein Mensch, der fähig ist, Gemeinschaft mit Gott, mit dem Schöpfer des Universums, mit dem Schöpfer der Himmel und Erde, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und in 1. Mose 1,31, da steht, es ist alles sehr gut. Es ist alles sehr gut. Gott hat alles gut geschaffen. Aber dann kam die Sünde. Dann kam der Ungehorsam des Menschen und dieser Ungehorsam hat die Gemeinschaft zwischen dem Menschen und Gott zerstört. Der Mensch hat sich entschieden, auf die Schlange zu hören und nicht auf Gott. Die Frau sah, dass davon gut zu essen war. Der Mensch hat es gesehen, dass es gut war, davon zu essen. Und wenn der Mensch das sieht, ja, dann muss es doch so sein. Gott hat gesagt, tu es nicht. Der Mensch hat es aber gesehen. Wenn der Mensch was sieht, dann ist es so. Egal, was Gott gesagt hat, oder? Sobald du davon isst, musst du sterben. Ein Kapitel davor. Sobald du davon isst, musst du sterben. Ja, aber es sieht doch gut aus. Es kann doch nicht schlecht sein. Ja, sobald du davon isst, musst du sterben. Der Mensch sah, dass es gut war. Er aß und starb. Der Tod hielt Einzug in den Menschen. Ab dem Moment, wo der Mensch ungehorsam war, ab dem Moment, wo der Mensch gesündigt hat, war er dem Tod ausgeliefert. Er hat sich der Knechtschaft des Teufels hingegeben. Und mit dem Tod hielt Schmerz und Leid Einzug in unser Leben. Schweißtreibende Arbeit, Probleme bei der Geburt. In Römer 6 können wir lesen, der Lohn der Sünde ist der Tod. Es ist so klar. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber der Mensch hat gesehen, dass es so gut war und hat die Verbindung zu Gott zerstört. Wir als Menschen sind getrennt von Gott. Wir sind unfähig, mit Gott in Gemeinschaft zu treten. In dem Moment, wo du dich in das Licht Gottes stellst, bist du des Todes, weil die Sünde offenbar wird. Römer 5, Vers 12. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil alle gesündigt haben. Wir haben alle gesündigt. Und durch die Sünde ist der Tod auch zu dir gelangt. Du bist tot. Sagst du vielleicht, ja gut, aber ganz so schlecht bin ich vielleicht doch nicht. Römer 3, Vers 10 bis 12. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Und wenn die Bibel sagt, dass es keinen gibt, der Gutes tun kann von sich aus, dann ist es so. Und wir sind alle sündig. Und in dem Moment, wo du glaubst oder wo du von dir behauptest, dass du nicht sündig bist, sündigst du schon. Du und ich, wir sind verpestet mit der Erbsünde. Du und ich, wir sind auf ewig verloren. Wir sind dem Tod ausgeliefert. Wir leben hier auf der Erde ohne Perspektive auf Herrlichkeit. Wir leben hier auf der Erde ohne Chance auf die Ewigkeit. Wir leben hier auf der Erde ohne Anspruch auf Gemeinschaft mit Gott, unserem Schöpfer. Wir leben hier auf dieser Erde ohne jegliche Chance, das Gesetz zu erfüllen. Aufgrund unserer sündigen Natur. Wir als Menschen haben uns für den Tod entschieden. Beginnend mit unserer Geburt als Sünder häufen wir unserem Leben fortlaufend weitere Sünden an. Wir laden immer mehr und immer mehr Schuld auf uns. Keiner von denen, die hier sitzen oder die zuschauen, haben in der letzten Woche alles richtig gemacht. Wir sind sündig und wir laden jeden Tag weitere Schuld auf uns drauf. Wir sind gefangen in einem Sumpf aus Sünde. Und wir packen uns an unseren eigenen Kopf und versuchen, uns aus diesem Sumpf selber rauszuziehen. Wie dumm. Hoffnungslos. Wisst ihr, in 1. Mose 3, bevor Gott die Strafe für den Menschen verkündigt, gibt er dem Menschen schon ein Versprechen. Im selben Kapitel, wo der Sündenfall aufgeschrieben ist, gibt Gott die Verheißung, dass er einen Retter senden wird. Diese Situation, in der wir leben, die ist nicht hoffnungslos. Gott sagt, dass er Feindschaft setzen will zwischen den Samen der Frau und dem Teufel. Und der Same der Frau, die Nachkommen, dieser Nachkomme der Frau, Jesus Christus, wird dem Teufel den Kopf zertreten. Und wenn er den Teufel den Kopf zertritt, dann ist der Teufel tot. Und der Teufel wird Christus in die Ferse stechen. Wisst ihr? Und direkt nach dem Schöpfungsbericht in der Bibel beginnt die Rettungsaktion von Gott. Der Rettungsplan startet in 1. Mose Kapitel 3. Im dritten Kapitel der Bibel muss Gott einen Plan aufstellen, um dich und mich zu retten. Und diesen Rettungsplan hat der Teufel mit aller Macht versucht zu verhindern. Wisst ihr, die ersten beiden Brüder hatten so einen Stress, dass der eine den anderen umgebracht hat. Kain tötet Abel. Und dann lesen wir, dass Gott schon Abel durch Seth ersetzen muss. Adam und Eva wird ein weiterer Junge geboren. Der Teufel hat schon unter den ersten beiden Brüdern bewirkt, dass Tod vorhanden ist, dass Mord vorhanden ist. Er hat versucht, da schon diesen Rettungsplan zu vernichten. Als die Flut kam und Noah in die Arche ging mit seiner Familie, hing der Rettungsplan an 8 Personen. Von allen Menschen, die auf dieser Erde gelebt haben zu der Zeit, blieben 8 Personen. Und auch durch diese Flut hat Gott seinen Rettungsplan durchgezogen. Abraham bekommt 100 Jahre keinen Sohn. Es sieht so aus, als wenn bei Abraham der Rettungsplan endet, weil es kein Nachkommen gibt. Aber Gott führt es so, dass Abraham mit 100 Jahren einen Nachwuchs bekommt, einen Sohn. Und dieser Rettungsplan wird fortgeführt. Esau wollte seinen Bruder Jakob umbringen, weil ihm das Erstgeburtsrecht abgekauft hat. Selber schuld, kann man sagen. Aber trotzdem wollte Esau den Jakob umbringen, sodass Jakob fliehen musste aus seiner Familie. Das Volk Israel kam nach Ägypten. Es wurde gequält, es wurde unterdrückt. Die Jungs wurden umgebracht. Satan versucht mit aller Macht, diesen Plan zu verhindern. Und noch weiter in der Geschichte, wenn wir es lesen, bei den Richtern und bei den Propheten, wie oft das Volk Gottes in Gefangenschaft kommt. Wie oft in seiner Geschichte gerät es in Gefangenschaft und in Verfolgung. Selbst der erste König Saul versucht, seinen Nachfolger David umzubringen. Selbst der König von Israel wird dazu genutzt, um einen Angriff auf diese Rettungsaktion zu starten. Als Jesus geboren wird, geht der König von Israel hin und lässt alle Jungs, die 2 Jahre sind und jünger, in Bethlehem und in der Umgebung töten. Er scheut nicht davor zurück, seinem eigenen Volk Leid anzutun. Der Teufel benutzt Herodes, um diese Rettungsaktion zu verhindern, aber es gelingt ihm nicht. Und all das ist in der Bibel vorausgesagt. Satan selbst versucht Jesus, nachdem dieser 40 Tage nichts gegessen und getrunken hat. Er versucht, dass Jesus der Sohn Gottes vor ihm niederkniet. Doch diese Versuchung ist der Beginn von Jesu Wirken auf dieser Erde. Als Jesus anfängt zu wirken, versuchen die Leute aus seiner eigenen Stadt, treiben ihn auf den Felsen und möchten ihn da hinunterschmeißen, damit er stirbt. Selbst da hat der Teufel noch nicht aufgegeben, diesen Rettungsplan zu verhindern. Und jetzt, ungefähr 4000 Jahre nach dem Versprechen, dass der Same der Frau der Schlange den Kopf zertreten wird, circa 3 Jahre nach dem Beginn seines Wirkens auf dieser Erde, jetzt soll der Plan erfüllt werden. Wir kommen zum Abschluss dieses Planes, zum Schlussakt. Jesus führt das Abendmahl ein zum Gedächtnis an sein Leiden und Sterben. Nachdem er mit seinen Jüngern das Abendmahl genommen hat, geht er mit ihnen in den Garten Gethsemane. Denn in der Bibel steht, als Jesus im Gethsemane war, da graute es ihm sehr. Wir benutzen das Wort, mir graut es davor, manchmal sehr einfach. Aber es ist nichts, was wir als schön empfinden. Jesus graute es. Und im Garten Gethsemane beginnt der Kampf. Und der Kampf ist inbrünstig. Jesus kämpft so hart, dass sich sein Schweiß wie Blutstropfen von seiner Stirn runtertropft. Und das passiert immer nur, wenn sich Schweiß mit Blut vermischt. Dann passiert das immer nur, wenn der Mensch in einem Zustand der Angst und einer extremen körperlichen Belastung, wenn er sich in diesem Zustand befindet, dann vermischt sich Schweiß mit Blut. Es ist ein gefährlicher Zustand. In diesem Garten Gethsemane kommt sein Freund Judas und verrät ihn mit einem Kuss. Ein Kuss verteilt man nicht einfach so. Ein Kuss ist ein Symbol inniger Beziehung. Ich küsse den, mit dem mich etwas Inniges verbindet. Jesus, sein Freund, kommt, küsst ihn, um ihn zu verraten. Sein Freund küsst ihn, um ihn an die Mörder auszuliefern. Sie schleppen ihn vor dem Hohen Rat. Der Hohe Rat, das Synedrium, das sind die Geistlichen des Volkes, die sich darum kümmern, dass dieses Volk nicht zugrunde geht, die sich darum kümmern, dass sie das Gesetz einhalten, die 5 Bücher Mose lehren, die Menschen zu Gott führen sollen. Jesus wird vor diesen Hohen Rat geführt. Dort treten falsche Zeugen auf. Da, wo die Wahrheit gepredigt werden soll, treten falsche Zeugen auf. Im Hohen Rat wird Jesus ins Gesicht gespuckt. Hat dir schon mal jemand ins Gesicht gespuckt? Mir hat mal jemand ins Gesicht gespuckt. Da war ich 8. Das weiß ich bis heute. Wenn dir jemand ins Gesicht spuckt, ist das ein Zeichen abgrundtiefer Verachtung. Und im Hohen Rat, da wo die Geistlichen sitzen, wird Jesus ins Gesicht gespuckt. Er wird geschlagen. Sie geben ihm Backpfeifen, verhüllen sein Gesicht, spotten und sagen, weissage uns, wer dich geschlagen hat. Diese Geistlichen gehen hier so richtig aus sich raus und der Teufel wird sichtbar. Jesus bekommt mit, wie sein Jünger sich am fremden Feuer wärmt und ihn verleugnet. Jesus bekommt mit, wie der, der vorher noch gesagt hat, ich bin bereit, mit dir bis in den Tod zu gehen, der, der vor ein paar Stunden noch sein Schwert gezückt hatte und bereit war, für Jesus in den Kampf zu gehen, obwohl er zahlenmäßig einfach nur wahnsinnig unterlegen war, ungeschult, keine Ausrüstung. Er war bereit zu kämpfen, zu sterben. Dieser Jünger steht am Feuer und beschwört sich und alles, ja, was, Er setzt alles ein, um es zu beschwören, dass er sagt, den kenne ich nicht. Hat euch schon mal jemand verleugnet? Wart ihr schon mal in der Situation, wo ihr dachtet, das ist ein echt guter Freund von mir? Das ist jemand, der würde für mich durchs Feuer gehen? Und in dem Moment steht er irgendwo und er sagt, den kenne ich nicht. Ich würde mein Haus draufsetzen, ich habe nie was mit dem zu tun gehabt. Dann steht er vor dem Volk. Er steht vor dem Volk, dem er Essen gegeben hat. Er steht vor dem Volk, wo er Kranke geheilt hat. Er steht vor dem Volk, wo Lahme gehend und Blinde sehend wurden. Er steht vor den Menschen, dessen Kinder er gesegnet hat. Er steht vor den Menschen, die ihm hinterhergelaufen sind, um seine Worte zu hören. Und diese Menschen bevorzugen jetzt einen Mörder und fordern seinen Tod. Jesus nimmt hin, dass er von Pilatus verurteilt wird, dass er schuldig gesprochen wird, weil das Volk befriedigt werden wollte. Pilatus hat gesagt, ich finde keine Schuld an ihnen, aber du bist trotzdem schuldig, weil ich das Volk befriedigen möchte. Ich möchte etwas tun, was die Masse beruhigt. Wenn ich zu dir sage, du bist schuld, du hast es getan, ja warum? Weil die Mehrheit dafür ist. Dann wird er gegeißelt. Warum? Weil die Mehrheit dafür ist. Wisst ihr, was eine Geißel ist? Ihr habt einen Stock und am Ende des Stockes nehmt ihr so Lederriemen, ganz dünne, macht 10, 15, 20 dran und knotet in die Lederriemen, ich sag mal alle 5 cm, Menschenknochen oder Steine oder Metall. Das ist eine Geißel. Und mit dieser Geißel wird er geschlagen. Er wird einfach geschlagen, er wird ausgezogen und gepeitscht. Und jedes Mal, wenn die Peitsche seinen Körper berührt, jedes Mal, wenn diese Peitsche seine Haut berührt, hinterlässt es eine Wunde. Jesu Körper war eine einzige offene Wunde, Blut überströmt. Zum Spott lässt er sich ein edles Gewand umhängen. Sie krönen ihn mit einer Dornenkrone. Sie legen ihm diese Krone aufs Haupt. Und als würde das noch nicht ausreichen, nehmen die ein Rohr in die Hand und schlagen ihm auf diese Krone, damit sich die Dornen ganz tief in seiner Kopfhaut bohren. Sie begrüßen ihn zum Spott als König, knien vor ihm nieder und lachen ihn aus. Blutüberströmt wird er ausgelacht und verhöhnt. Dann muss er sein Kreuz tragen. Blutüberströmt geht er den Weg von Jerusalem nach Golgatha. Und das Blut, was tropft, zeichnet den Weg von Jerusalem nach Golgatha. Jesus, der Schöpfer des Menschen, lässt es zu, dass er auf das Kreuz gelegt wird, dass man Nägel nimmt und sie durch seine Hände und Füße bohrt und dass er als Verbrecher hingerichtet wird. Er wurde die ganze Nacht gequält und um ungefähr 9 Uhr morgens wurde das Kreuz aufgerichtet und Jesus hing dort. Als Jesus nach unten sieht, sieht er die Soldaten, die das aufteilen, was er hatte. Warum teilen sie es auf? Weil Jesus eh gleich tot ist. Dein Hab und Gut wird aufgeteilt, weil man eh weiß, dass du tot bist. Du bekommst es mit. Jesus lässt es zu, dass er in einer Reihe mit zwei anderen Räubern zur Schau gestellt wird. Die Menschen auf der Erde verspotten ihn. Er, der Schöpfer, hängt dort am Kreuz und die Menschen auf der Erde verspotten ihn. Gott, sein Vater im Himmel, wendet sich ab von seinem Sohn. Gott kann nicht mehr sehen, Gott kann es nicht mehr ansehen, dass Jesus zur Sünde gemacht wurde. Und selbst am Kreuz hängt Spott. Jesus, der Nazarener. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Jesus, diese Ramschware, Jesus, dieser Dreck, der da am Kreuz hängt, der behauptet, ein König zu sein. Von allen Seiten Hohn und Spott, sogar von dem Räuber, der mit ihm gehängt wird. Gott wendet sich ab. Warum? Weil Jesus dort hängt, aufgrund deiner Sünde. Jesus hängt dort am Kreuz und trägt deine Schuld. Jesus hängt dort und trägt deine Lüge. Jesus trägt dein Versagen. Dein Versagen als Eltern. Jesus trägt deinen Ungehorsam als Kind. Jesus trägt deine Sünde, die du heimlich tust. Jesus trägt deine Unreinheit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn du das zu deinem Vater sagst, es muss schmerzen. Ein tiefer Schmerz, den Jesus dort am Kreuz verspüren musste, aufgrund deiner Schuld und deiner Sünde. Aufgrund dessen, dass wir als Mensch gesagt haben, es sieht aber gut aus. Ich will das. Selbst die Sonne verliert ihren Schein. Es wird stockdunkel mitten am Tag. Um 12 Uhr wird es dunkel. Und es ist bis 3 Uhr dunkel. Und mitten hinein in diese trostlose Situation, mitten hinein in diesen Schmerz, in diese Finsternis, ein lauter Schrei. Tetelestai. Es ist vollendet. Es ist erfüllt. Es ist bezahlt. Es ist vollbracht. Matthäus 27, Vers 50 und 51. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei, und die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Was muss das für ein Schrei gewesen sein? Jesus, der dort am Kreuz hängt, in der Finsternis, verlassen, der unsere Sünde trägt, schreit in dieser Situation, Tetelestai, es ist vollbracht. Mitten hinein in diese Finsternis, der laute Schrei, ein Triumphschrei, ein Schrei des Sieges, ein Schrei, der alles verändert hat. Es war nicht der Ruf eines verzweifelnden Sterbenden, sondern hier erklärt ein göttlicher Retter, dass er alles getan hat, was sein Vater ihm gegeben hatte. Das, wozu er auf die Erde gekommen ist, war vollständig, absolut ausgeführt. Der ganze Ratschluss Gottes war erfüllt. Johannes 19, Vers 30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Es ist vollbracht. Das ist die Botschaft heute vom Kreuz. Aber was ist vollbracht? Der Vorhang im Tempel ist von oben nach unten gerissen. Gott selbst hat diesen Vorhang zerrissen. Und wisst ihr, in dieses Allerheiligste durfte nur der hohe Priester reingehen. Und er wurde sogar angebunden, dass wenn er in der Herrlichkeit Gottes stirbt, dass man ihn rausziehen konnte. Weil wäre ein anderer reingegangen, um ihn rauszuholen, wäre er des Todes. Gott ist heilig. Und Gott geht hin und zerreißt diesen Vorhang. Stellt euch vor, die Priester, die das nächste Mal in den Tempel gehen, die stehen im Tempel und sehen die Bundeslade. Die dachten alle, die gehen drauf. Der Vorhang ist zerrissen. Es ist vollbracht. Jesus hat den Menschen mit Gott versöhnt. Jesus hat uns Frieden mit Gott gebracht. Wir müssen nicht mehr sterben, wenn wir mit Gott in Verbindung kommen. Epheser 2, Vers 16. Und um die beiden, also die Juden und die Heiden, in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hat. Durch das Kreuz sind wir mit Gott versöhnt. Du kannst aufstehen und kannst sagen, ich habe Frieden mit Gott, meinem Schöpfer. Durch das Kreuz. Und durch das Kreuz hat Jesus die Feindschaft zerstört. Das, was uns trennte, hat er weggenommen. Jesus hat dort am Kreuz die Verheißung auf Errettung erfüllt. Jesus hat den Teufel besiegt und uns die Fesseln weggenommen. Hebräer 2, Vers 14 und 15. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. Jesus ist ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel. Und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Er konnte mit seinem Tod am Kreuz den entmachten, der mit Hilfe des Todes die Macht ausübt. Der Teufel hat mit Hilfe des Todes Macht auf dich und mich ausgeübt. Er hat uns mit der Angst vor dem Tod, hat er unser Leben beherrscht. Es war eine Sklaverei. Jesus hat dort am Kreuz das Werk ausgeführt, das Gott ihm gegeben hatte. Johannes 17, Vers 4. Dort sagt Jesus, ich habe dich, Gott, Vater, verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Gott hat diesen Schlussakt der Rettungsaktion in Jesu Hände gelegt, damit er das tut, für dich und für mich. Jesus hat sich selbst als Lösegeld gegeben. Er hat für deine und meine Schuld und Sünde bezahlt. 1. Timotheus 2, Vers 5 und 6a. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Der Mensch, Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Tetelestai. Deine Rechnung ist bezahlt. Er hat deine Schuld auf sich genommen und hat dir Frieden geschenkt. Deine Schuld und Sünde. Jesaja 53, Vers 5. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch seine Wunden bist du geheilt. Durch seine Wunden kannst du wieder vor Gott stehen. Blut schreit immer nach Vergeltung. Blut schreit nach Rache. Blut schreit nach Wiedergutmachung. Die Blutschuld muss gesühnt werden. Das Blut Jesu Christi schreit nicht nach Rache und Vergeltung. Das Blut Jesu Christi ruft Vergebung und Versöhnung. Jesus hat den Weg frei gemacht. Jesus hat den Weg dafür frei gemacht, dass wir Kinder und Erben des Schöpfers sein können. Weißt du, du kannst ein Kind Gottes sein. Du kannst zu Gott sagen, aber Vater. Du kannst zu Gott Papa sagen. Und er gibt dir nicht nur die Kindschaft, er gibt dir auch das Erbe. Weißt du, wie umfangreich ist, was Jesus dort am Kreuz für dich getan hat? Jesus hat den Weg frei gemacht, dass wir die Ewigkeit in Herrlichkeit bei ihm verbringen können. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott schenkt dir durch seinen Sohn Jesus Christus dort am Kreuz ewiges Leben. Wisst ihr, ich könnte den ganzen Tag weitermachen mit all dem, was dieses Es ist vollbracht verändern kann. Es gibt kein Ende. Und wenn wir in dem Wort Gottes lesen, finden wir so viel, was Gott uns dadurch schenkt. Aber warum hat dieses Wort der Jahrtausende die Kraft? Oder warum ist es ein Wort, das das Leben aller Menschen verändert? Dieses Wort, Tetelestai, verändert alle Menschen auf dieser Erde. Es ist völlig egal, ob du Jesus annimmst oder nicht. Es verändert dich. Und weißt du warum? Dieses Wort stellt dich vor eine Entscheidung. Jesus hat am Kreuz gerufen, es ist vollbracht, es ist eine Tatsache. Nimmst du es an oder verzichtest du? Das Kreuz ist eine Tatsache, an der kein Mensch auf dieser Erde vorbeikommt. Ob du mich kennst oder nicht, verändert dein Leben nicht massiv. Ob du mich magst oder nicht, verändert dein Leben vielleicht gar nicht. Meine Anwesenheit hat auf dein Leben vielleicht gar keinen Einfluss. Die Anwesenheit des Kreuzes, der Ruf Jesu am Kreuz, es ist vollbracht, hat Einfluss auf dein Leben, weil es zwingt dich zu einer Entscheidung. Nimmst du es an oder verzichtest du? Es ist das Wort, welches Jesus am Kreuz ausgerufen hat. Es ist dieser Triumphschrei, Tetelestai. Es ist vollendet. Es ist eine Tatsache, dass es vollendet ist. Es ist erfüllt. Es ist bezahlt. Es ist vollbracht. Weißt du, dass er das auch für dich getan hat? Wir haben heute als zweites Lied gesungen, O am Kreuz. Ich würde mir wünschen, dass wir das gleich nochmal singen und dann zum Abschluss beten. Dort singen wir, das Singteam kann schon nach vorne kommen, wenn es geht, dort singen wir, ich war völlig verloren und suchte den Weg. Was ich selbst nicht konnte, tat Jesus für mich. Es ist so viel leichter ohne die Last. Alle Verdammnis nahm Jesus mir ab. O am Kreuz, da hat der Tod sein Recht auf mich verloren. Am Kreuz hat der Tod sein Recht auf mich verloren. Der Tod, der Einzug gehalten hat, als der Mensch der Schlange zugehört hat und ihr gehorsam gewesen ist. Der Tod, der mit der Sünde in dein und mein Leben gekommen ist, hat dann diesen Anspruch auf mich verloren. Warum? Weil Jesus es vollbracht hat. freigesprochen durch den Sohn, fängt ein neues Leben in mir an. Ich wünsche dir, dass du es bezeugen kannst. Und ich möchte einfach, dass wir jetzt aufstehen und ich möchte, dass du dieses Lied mitsingst, wenn du dieses bekommen hast. Und wenn du es noch nicht bekommen hast, dann wünsche ich dir einfach, dass dir das einfach zu groß wird. Ich wünsche dir, dass du erkennst, was Jesus für dich vollbracht hat. Er hat dich geliebt, als du ihn gehasst hast. Er hat dich geliebt, obwohl deine Sünde ihn ans Kreuz geschlagen hat. Ich wünsche dir, dass du das, was du gleich singst, bezeugen kannst. Lass uns aufstehen und das Lied singen und dann bete ich zum Abschluss der Predigt.